ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 18. Juni und wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Es ist die Woche nach der Konferenz zum Frieden in der Ukraine. Es war der erste größere Versuch der Diplomatie nach langer Zeit. Und zwar nicht nur auf der Ebene der politischen Berater, die sich ja in den vergangenen Monaten immer wieder mal getroffen haben, sondern auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, auch mit Außenministerinnen und Außenministern und weiteren hochrangigen Vertretern. Es war also ein richtiger Gipfel auf dem Gipfel, hoch über dem Vierwaldstätter See in der Schweiz. Und ein Satz der Organisatorin dieser Konferenz zum Frieden, der Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd, der ist mir besonders im Kopf geblieben.
Über Monate war die Rede vom Krieg, von Waffenlieferungen, von militärischer Unterstützung. Nun haben wir über Frieden gesprochen.
Ich habe den O-Ton der schweizerischen Bundespräsidentin noch einmal gebracht, weil uns immer wieder Mails von Hörerinnen und Hörern erreichen, die sich wünschen, dass wir mehr über Frieden sprechen, beziehungsweise darüber, wie denn ein Weg hin zu einer friedlichen Lösung aussehen könnte. Dass das eine ziemlich lange und beschwerliche Wanderung wird, das ist den meisten bewusst und das hat auch diese Konferenz klar gemacht. Immerhin, am vergangenen Wochenende waren Vertreter von 92 Staaten auf dem Gipfel zum Frieden in der Schweiz und 80 von ihnen haben sich dazu bekannt, dass sie die Souveränität, die Unabhängigkeit und Integrität der Ukraine anerkennen. 80 haben also die Abschlusserklärung unterschrieben, 12 nicht. Darunter wichtige Staaten wie Indien, Brasilien, Saudi-Arabien und Südafrika. Aber deswegen von einem Misserfolg zu sprechen, wie es die russische Kreml-Propaganda tut, das finden Leute falsch, die sich im diplomatischen Geschäft auskennen und auch mit Russland. Dazu gehört der frühere deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch. Unseren ARD-Kollegen vom Bericht aus Berlin hat er gesagt, die Konferenz sei alles andere als ein Misserfolg, im Gegenteil.
80 Staaten haben sich dazu bekannt, dass die Grundsätze der internationalen Ordnung, die Charta der Vereinten Nationen, das Verbot von Gewaltanwendung, die Achtung territorialer Integrität geachtet werden müssen. Und darüber hinaus zu weiteren Punkten, dass die Sicherheit von Kernkraftwerken geleistet werden muss, dass man die Lebensmittelsicherheit der Welt nicht als Druckmittel benutzen darf, wie Russland dies tut, um Kriegsziele zu erreichen. Und dass jene tausende deportierter Kinder, die von Russland verschleppt worden sind, zurückkehren müssen. Und insofern ist diese Konferenz ein sehr guter Schritt.
Wie die Schweizer Konferenz zum Frieden in der Ukraine selbst gesehen wird, das bespreche ich mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy. Denis ist mir immer wieder aufgefallen mit seinen Artikeln und Tweets. Er guckt sehr differenziert auf die Lage in seinem Land und auf den russischen Angriffskrieg. Nicht nur darüber spreche ich mit Denis Trubetskoy, genauso interessiert mich die desolate Energieversorgung in der Ukraine und ob die Debatte bei uns in Deutschland über das Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge auch in der Ukraine eine Rolle spielt. Vorher gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
Das tun wir und da bietet sich eigentlich so das Bild der vergangenen Wochen relativ unverändert. Es wird weiter offenbar auch hart und erbittert gekämpft im Osten, im Nordosten der Ukraine, an diesen Abschnitten der Front. Sicherlich auch weiterhin verlustreich, aber ohne große Raumverluste oder Raumgewinne für eine der beiden Seiten, für die russischen Angreifer oder eben auch die ukrainischen Verteidiger. Das Problem dabei nach wie vor sind verlässliche Daten, die wir einfach nicht haben. Wir können nicht unbedingt immer unabhängig überprüfen, was gemeldet wird. Aber zum Beispiel das ISW, das Institute for the Study of War, berichtet erneut von begrenzten Gewinnen der russischen Seite in der Nähe von Siversk, Chasiv Yar und Avdiivka. Auch das sind Namen, die wir langsam kennen. In Teilen der Region Kharkiv wird aber auch nach russischen Angaben heftig gekämpft. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Es gibt bei X, also früher mal bei Twitter, Informationen, die sich auf russische Quellen beziehen. Das kommt seltener vor. Dort heißt es unter anderem, dass die Ukraine jetzt dabei ist, Reserven zu schicken. dass Kiew offenbar tatsächlich versucht, eine Art Gegenangriff zu starten, aber auf großen russischen Widerstand stoße, so sagt es der Gouverneur, der von Russland eingesetzte Gouverneur dieser Region. Die russischen Streitkräfte hätten die aktuellen Gegenangriffe auch zurückgeschlagen, aber von ukrainischer Seite gibt es dazu keine Stellungnahme. Was wir wissen ist, dass russische Truppen ja im vergangenen Monat in Teile dieser Region Kharkiv eingedrungen sind. Sie sollen so gut 10 Dörfer eingenommen haben. Das ist alles für die Kämpfe vor Ort schrecklich, für die große Lage eigentlich unbedeutend. Selenskyj, der ukrainische Präsident, hat erklärt, dass seine Streitkräfte jetzt dabei seien, die russischen Truppen nach und nach zu vertreiben. Aber das ist auch alles, was wir hören. Was wir noch hören aus Amerika vom ISW ist, dass die Russen wohl inzwischen Probleme haben bei der Produktion von Artilleriegeschossen, heißt es da, und bestimmten Artilleriesystemen. Wenn das stimmt, wäre das eine gute Nachricht für die Ukraine, denn bisher ist die russische Artillerie der ukrainischen ja überlegen, sowohl nach Zahl der Systeme, aber vor allem auch nach dem Munitionsnachschub. Die westlichen Lieferungen sind eben immer noch nicht im zugesagten Umfang da, auch nicht die hunderttausende Granaten, die Tschechien zum Beispiel versprochen hatte.
Ja, über die wir ja auch schon mehrfach hier gesprochen haben, seit Februar, seit der Münchner Sicherheitskonferenz, als der tschechische Präsident die Initiative vorgeschlagen hat. Und Deutschland hat ja auch gesagt, sie würden Geld in diese Initiative stecken. Dieses Geld wird wahrscheinlich auch zu den Verteidigungsausgaben addiert, zu den Deutschen. Da gibt es jetzt neue Zahlen, die die NATO veröffentlicht hat, Carsten.
Genau. Und das wird unseren Kanzler und die Ampel erstmal freuen, denn die Schlagzeile lautet: Deutschland überschreitet 2% bei Verteidigungsausgaben. Das ist der Bericht, den wir aus Brüssel bekommen. Das ist aber ja wohl auch inkludiert Teile des Sondervermögens, die damit eingerechnet werden, die Ukraine-Hilfe, die da eingerechnet wird. Dennoch unterm Strich sagt die NATO 90,6 Milliarden Euro und damit klar über diesem 2%-Ziel des Bündnisses. Das entspricht einem Anteil eben von 2,12% ganz genau am Bruttoinlandsprodukt, und das ist sogar mehr, als man zu Jahresbeginn noch erwartet hätte. Deutschland hat es sich im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Zeitenwende ja zum Ziel gesetzt, 2024 erstmals diese 2%-Marke zu knacken. Die war 10 Jahre vorher beschlossen worden und ist eben nie geknackt worden. Bis daher jetzt offenbar doch, auch wenn eben Kritiker der Ampel immer wieder auch öffentlich bezweifeln, ob das so wohl auf Dauer bleiben soll. Und sie fordern ja auch wesentlich mehr, nämlich weit über den aktuellen Verteidigungshaushalt und dieses 100 Milliarden Sondervermögen hinausgehende Investitionen in eine künftige Kriegstüchtigkeit Deutschlands. Das heißt, im Moment steht Deutschland gut da, aber es gibt eine Menge Leute, die bezweifeln, dass das so bleibt.
Und wie sieht das im Vergleich mit anderen NATO-Mitgliedern aus?
Nach diesen aktuellen Zahlen werden voraussichtlich 23 von 32 NATO-Staaten diese 2%-Grenze entweder erreichen oder sie sogar überschreiten. Da will man natürlich sofort wissen, wer ist denn top? Und da sagt die NATO, das ist Polen aktuell, der Anteil 4,12% am Bruttoinlandsprodukt. Und dann gar nicht weit weg das ganz kleine Estland, immer schon ein Musterknabe aus Brüsseler Sicht, jetzt mit 3,43%. Die liegen damit noch vor den USA, auch ganz interessant, die auf 3,38% kommen dürften wahrscheinlich. Da gibt es natürlich auch das andere Ende der Liste, also die Schlussländer, da sehen wir Spanien, Slowenien, Luxemburg, alle so bei 1,3%, Belgien auch, Kanada ein bisschen mehr, Italien 1,49, Portugal 1,55. Die alle sind also unterhalb dieser Marke. Das wird dort sicherlich auch zu Diskussionen führen. Insgesamt sagt die NATO, dass die 32 Staaten nach aktuellen Schätzungen im laufenden Jahr 1,5 Billionen US-Dollar, das sind ungefähr 1,4 Billionen Euro, für die Verteidigung ausgeben. Wenn man jetzt mal die Inflation und Wechselkursschwankungen sich daraus rechnet, dann kommt man im Vergleich zu 23 auf ein Plus von knapp 11%.
Und wenn man dann auf Russland schaut, den Angreifer der Ukraine, dann hat Russland den Militärhaushalt in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um knapp 70% erhöht, und zwar umgerechnet auf etwa 106 Milliarden Euro. Aber das ist nicht das Einzige, was sich in Russland tut.
Nee. In Russland ist Präsident Putin dabei, die Spitze des Verteidigungsministeriums weiter umzubauen. Und es gibt auch Leute im Netz, die lästern, er macht mehr und mehr ein Familienunternehmen draus. Putin hat 4 stellvertretende Verteidigungsminister gefeuert und auf eine der Stellen eine Verwandte gesetzt. Anna Tsivileva heißt die Dame, Tochter, wie es heißt, eines verstorbenen Cousins von Putin. Die soll jetzt unter anderem die soziale Versorgung von Militärangehörigen, zum Beispiel bei der Wohnungssuche, verbessern. Ist verheiratet und ihr Mann gehört also jetzt ja auch zur Familie. Der ist Russlands Energieminister. Also man kennt sich, man hilft sich. Diese Umbildung, schreiben jetzt Experten, soll wohl so in etwa der letzte Schritt sein bei der Umstrukturierung an der Spitze dieses Ministeriums. Da hat Putin ja im Mai mit angefangen, als er ganz überraschend den langjährigen Verteidigungsminister Shoigu, wie es heißt, von seinen Aufgaben entbunden hatte. Und man sieht das auch als Zeichen, dieses ganze Umbauen, da dass Putin einfach die Nase voll hat mit Verschwendung und Korruption im Ministerium, dass er eben jetzt auch Köpfe rollen lässt, um dieses Problem, das nach wie vor wohl sehr, sehr groß ist, in den Griff zu kriegen.
Kommen wir nochmal von Russland zurück auf die NATO. Da hat ja der NATO-Generalsekretär den Kollegen vom Daily Telegraph ein Interview gegeben, das für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat.
Ja, und das kann man auch nachvollziehen. Auch das ISW ist da eingestiegen. Die Berichte häufen sich jetzt. Also Jens Stoltenberg hat erklärt, das Bündnis könne Schritte unternehmen, um die nukleare Abschreckung zu stärken. Unterschiedliche Reaktionen relativ schnell auch von hochrangigen Kreml-Vertretern. Du hast das Interview zitiert. Stoltenberg hat daran gesagt, dass die NATO-Staaten diskutierten, eine nicht näher festgelegte Zahl von Atomraketen aus dem Lager zu holen und sie dann aufgrund der wachsenden Bedrohung, etwa durch Russland, aber auch durch China, in erhöhte Bereitschaft zu versetzen. Sowas hat Putin ja vor längerer Zeit auch angekündigt und da haben wir alle aufgeschrien. Jetzt kommt also was Ähnliches aus Brüssel. Stoltenberg hat dazu gesagt, Transparenz helfe dabei, die direkte Botschaft zu vermitteln, dass die NATO ein nukleares Bündnis sei. Da gibt es einen Herrn Naryschkin, Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes, der ist relativ cool geblieben und sagt, naja gut, die Aussagen über diese Bewegung von Atomraketen, das seien ja möglicherweise auch Ankündigungen von Übungen. So verstehe er Stoltenbergs Aussage, allerdings auch dahingehend, dass der Generalsekretär der NATO damit bezwecke, Russland Angst zu machen. Aber andererseits hieß es, würden Übungen eben regelmäßig durchgeführt und das sollte auch passieren. Naryschkin hat erklärt, Stoltenbergs Aussage habe für ihn keine besondere Bedeutung, Russland müsse gelassen bleiben. Das hat aber der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow offenbar nicht ganz so verstanden oder er sieht es anders. Er hat gesagt, Stoltenbergs Aussage sei nichts weiter als eine weitere Eskalation der Spannungen. Und sie trägt ja auf jeden Fall dazu bei, dass die Lage nicht ruhiger wird. Das ist schon mal klar. Dazu passt ganz kurz noch eine Meldung vom Anfang dieser Woche, und zwar ging die so, dass die Zahl der einsatzbereiten Atomwaffen im vergangenen Jahr weltweit wieder gestiegen ist. Quelle ist das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI. Die haben herausgefunden, dass weltweit mittlerweile mehr als 3.900 atomare Sprengköpfe auf Raketen und Flugzeugen stationiert seien. Wegen zahlreicher internationaler Konflikte, heißt es in Stockholm, hätten eben viele Staaten die Atomwaffenarsenale weiter modernisiert. Das ist auf jeden Fall keine schöne Entwicklung.
Nee, und vor allen Dingen, soweit ich weiß, USA und Russland einerseits und China holt ja offenbar auch stark auf. Ja, Carsten, vielen Dank. Jetzt zu meinem Gesprächspartner in der Ukraine, dem Journalisten Denis Trubetskoy. Er stammt von der Krim, ist in Sewastopol geboren. Seit der Annexion der Krim lebt er in Kiew, in der ukrainischen Hauptstadt. Und Denis hat als junger Sportjournalist angefangen, berichtet aber nun vor allem über den russischen Angriffskrieg gegen sein Land. In unserem ersten Gespräch im vergangenen August, da hat Denis mir erzählt, dass er von Kindesbeinen an Deutschland-Fan ist, sich für deutschen Fußball interessiert, für deutschen Radsport und er Deutsch gelernt hat, damit er seine deutschen Lieblingswebseiten nicht mehr immer nur mit Google Translate lesen muss. Ich freue mich, dass er wieder Zeit für uns hat. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien, lieber Denis.
Ich freue mich ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe auf X einen Post von dir dir gesehen, von deinem Laptop, auf dem du euer EM-Auftaktspiel am Montag gegen Rumänien geguckt hast. Hast du dir das Spiel bis zum Ende angucken können?
Nee, habe ich nicht. Und das war insgesamt leider ein katastrophaler Auftakt für die ukrainische Mannschaft. Und die Menschen haben große Hoffnungen gerade in dieses Team und in diese Aufstellung auch gesteckt. Aber es war wirklich, also es passte so komisch zusammen, dass mehr oder weniger gleich nach dem dritten Tor von Rumänien, und Rumänien hat mit 3-0 gewonnen, fiel der Übertragungssignal quasi landesweit. Und das hatte mit wettertechnischen Problemen zu tun, soweit ich das verstanden habe, aber das passte halt irgendwie richtig, richtig komisch zusammen. Aber ja, es ist halt so, wie es ist. Fußball ist Fußball und Technik ist Technik. Also das hatte jetzt wirklich mit der Strombedingungen, unter denen die Ukraine es leben, weniger zu tun als mit spontanen Wettersachen. Aber ja, also es war schon ein sehr enttäuschendes Fußballspiel im Allgemeinen.
Du bist großer Fußballfan. Sind deine Freunde auch im EM-Fieber?
Es ist unterschiedlich. Also es gibt Menschen in meinem Freundeskreis, die gar nicht mehr so viel mit Sport und mit anderen Unterhaltungsbereichen anfangen können. Es gibt auch Leute, die jetzt sich wirklich sehr, sehr stark für die EM interessieren und richtig mitfiebern. Es ist insgesamt halt so, dass die Menschen sowohl in meinem Kreis als auch insgesamt sehr unterschiedlich auf diesen ganz, ganz langen Krieg reagieren. Im Allgemeinen würde ich sagen, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass nach diesen mehr als 840 Tagen es für die Menschen doch richtig wichtig ist, irgendwie Möglichkeiten zu finden, um sich abzulenken. Und das haben wir jetzt, glaube ich, in diesem Jahr schon mehrfach gesehen. Also Eurovision Song Contest war so ein Abend, wo die Ukraine zwar nicht siegte, aber wirklich stark performte, wo die Menschen sich zu Hause in Wohnungen gesammelt haben. Und weil, also hierzulande gilt weiterhin eine nächtliche Sperrstunde. Und Eurovision Song Contest läuft ja richtig spät. Und deswegen sammelt man sich quasi in eine Wohnung und wartet bis 5 Uhr, bis man wieder raus darf. Und das war schon so ein bisschen ein Moment des Zusammenhalts und ein Moment der Abschaltung. Auch Alexander Usyk, der große ukrainische Boxer, ist vor kurzem zum unumstrittenen Weltmeister im Schwergewicht geworden. Und das war auch so ein Abend, wo sich viele Leute zu Hause gesammelt haben. Und mit der EM ist es eigentlich im Allgemeinen ähnlich, aber im Umkehrschluss ist es natürlich so, gerade weil die Hoffnungen auf diese ukrainische Mannschaft so groß sind, umso größer eben die Enttäuschung nach der gestrigen Niederlage.
Ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, es ist eine emotionale Angelegenheit. Ich habe am Montag reingeguckt bei den Hymnen und alle Spieler hatten sich die Flagge mit den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb umgehängt und haben natürlich auch mitgesungen. Und dann hat es leider ja doch nicht für den Sieg gegen Rumänien gereicht. Wie bereitet oder wie konnte sich eigentlich eure Nationalmannschaft auf die EM vorbereiten?
Ja, also es ist natürlich schon so, dass durchaus logistische Probleme gibt. Also bekanntlich gibt es keine Flugzeuge mehr, die von der Ukraine ausfliegen. Aber ganz, ganz groß ist dieses Problem jetzt nicht. Also das große Problem hatte, glaube ich, das bürokratische Team rund um die Mannschaft. Das hat auch sehr stark damit zu tun, dass die Männer ja seit dem 25. Februar 2022 nicht ausreisen dürfen. Da muss man die Ausreisegenehmigung quasi für jedes Teammitglied beantragen und das zuständige Ministerium da nochmal genauer nachfragt, ob man jetzt diesen Pressesprecher unbedingt braucht und ob man diesen Masseur auch unbedingt braucht. Aber für die Mannschaft selbst war es, glaube ich, einfach von der Vorbereitung her relativ entspannt. Was allerdings man wirklich betonen muss, ist, also klar sind die Jungs, die jetzt in der ukrainischen Elf spielen, nicht im Schützengraben an der Front, aber trotzdem sind sie wirklich nicht zu beneiden. Also der Druck auf sie performen zu müssen, liefern zu müssen, ist enorm. Natürlich steht die Ukraine jetzt nicht irgendwie in der Pflicht, die EM zu gewinnen oder zum Beispiel es ins Halbfinale zu schaffen, aber die Ukrainer sind halt sowieso ein sehr emotionales Volk und der Unterschied zwischen zwischen der großen Freude über den großen Sieg und der riesen Enttäuschung. Das eine kommt quasi pausenlos in das andere. Und das hat man gestern in den sozialen Medien sehr, sehr stark gesehen. Also die Mannschaft, die so stark gelobt wurde, wurde gestern bei den ganzen Memes und so weiter massenhaft an die Front geschickt. Und das ist auch so ein bisschen der Ausdruck der emotionalen Lage, in der sich die Bevölkerung befindet. Wie gesagt, also ohnehin eine sehr emotionale Gesellschaft, eine sehr emotionsgeladene Gesellschaft, aber diese 2+ Jahre vollumfänglicher Krieg, das trägt natürlich noch dazu bei, dass dieser Druck wirklich ganz, ganz groß ist.
Ich mache jetzt mal einen harten Schnitt weg von der EM in Deutschland hin zu dem Gipfel zum Frieden in der Schweiz am vergangenen Wochenende, die Konferenz zum Frieden. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Und zwar, es ist jetzt ja so, dass hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 90 Staaten an dieser Konferenz teilgenommen haben. Und fast die Hälfte davon waren ja Staats- und Regierungschefs. Also es war schon ziemlich hoch eingehängt. Und von den 92 Staaten haben lediglich 80 die gemeinsame Gipfelvereinbarung schließlich unterzeichnet. Wie sehr ist das bei dir in der Ukraine, bei euch als Dämpfer wahrgenommen worden?
Nicht zwingend, aber ich glaube, es hängt insgesamt sehr stark einfach von der Perspektive ab, von der realistischen Perspektive ab, ob man diesen Gipfel als Erfolg oder als Misserfolg sieht. Also ich sehe diesen Gipfel insgesamt als eine wichtige Initiative und man muss schon sagen, also mehr als 90 Länder haben daran teilgenommen, das ist realistisch gesehen sehr, sehr gut. Und also wenn man sich wirklich von dieser Illusion verabschiedet, dass die Ukraine sowieso in der Lage ist, den sogenannten globalen Süden quasi komplett für sich zu gewinnen, was vollkommen unmöglich ist, glaube ich. Das bedeutet jetzt nicht, dass man in die Richtung nicht arbeiten muss, dort Partner zu finden, aber die Weltlage ist halt so, wie sie ist. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass es halt per se unfassbar wichtig ist, wie geschlossen sich der Westen da für die Unterstützung der Ukraine gezeigt hat, weil man kann unterschiedliche diplomatische Formate finden, man kann viel mit den Ländern des globalen Südens reden, aber die Sicherheit der Ukraine hängt eigentlich direkt vom Westen ab und deswegen darf man das, wie gesagt, nicht unterschätzen. Also im Allgemeinen muss man natürlich schon sagen, dass ich glaube, man hat oft auch im Ausland relativ unrealistische Vorstellungen von dem, was diese Friedensformel von Präsident Zelensky wirklich ist. Man muss, glaube ich, das ganz, ganz deutlich und klar ansprechen, dass diese Friedensformel keine realistische Grundlage für Verhandlungen mit Russland sein kann, für die Einstellung der aktuellen Kampfhandlungen. Dass Russland damit niemals einverstanden sein wird, ist klar. Aber es geht hier darum, dass die Ukraine halt ihr strategisches Maximalziel formuliert, das auch nach dem aktuellen Krieg erfüllt werden kann, auch mit politischen, auch mit diplomatischen Mitteln. Dieses Ziel, also nämlich die volle Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes, ist, wie gesagt, völkerrechtsbedingt absolut legitim. Und es ist einerseits halt extrem wichtig, dass so viele Länder wie möglich dieses Ziel unterstützen. Und aus dieser Perspektive ist dieses Ergebnis schon recht okay. Und das andere ist, glaube ich, was sich bei diesem Gipfel ist, herauskristallisierte. Also wir sehen jetzt so ein bisschen klarer, wer so in Frage kommt als Vermittler bei konkreten Verhandlungen, zum Beispiel über einen Waffenstillstand, wann auch immer sie kommen könnten. Und da haben wir gesehen, dass Saudi-Arabien teilgenommen hat. Da haben wir gesehen, dass die Türkei, dass Katar teilgenommen hat. Saudi-Arabien hat jetzt die Erklärung nicht unterschrieben, aber das halte ich in Bezug auf diese Vermittlerperspektive für relativ zweitrangig. Wir sehen jetzt diesen Kreis der Länder, die sowohl zu Ukraine als auch zu Russland relativ gute Beziehungen pflegen und das ist auch so ein bisschen eine Grundlage, mit der man in der Zukunft arbeiten kann, jenseits der offiziellen Agenda des Gipfels.
Denis, du hast die ukrainische Friedensformel erwähnt. Das ist ja der Zehn-Punkte-Plan des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Von diesem Plan sind 3 Punkte besprochen worden. Atomare Sicherheit, die Rückkehr von Kindern und auch die Rückkehr von gefangenen Soldaten. Und als drittes die Lebensmittelsicherheit. Wie groß war die Sorge vorm vergangenen Wochenende, dass der russische Machthaber Putin mit seinem Last-Minute-Vorstoß, will ich das mal nennen, dass er damit die Konferenz durcheinanderwirbelt. Also er hatte da ja maximale Positionen formuliert, zum Beispiel, dass die Ukraine die 4 von den Russen besetzten Gebieten zurückgeben sollte und wo ja quasi klar war, dass das von der Ukraine überhaupt gar nicht akzeptiert werden kann.
Ehrlicherweise war jetzt die Sorge gar nicht so groß und ich glaube, es ist falsch, auf diese Putins Perspektive als auf irgendeine neue Position zu schauen. Im Prinzip unterscheidet sich das, was Putin jetzt letzte Woche gesagt hat, im Wesentlichen nicht wirklich von dem, was Russland in allerersten Kriegstagen betonte. Und es geht, glaube ich, jetzt hier wirklich weniger darum zu besprechen, was Putin hier und da und wieder gesagt hat und wirklich mehr darum, sich auf das Wesentliche bei der aktuellen Ausgangslage zu konzentrieren. Und das Wesentliche ist hier, dass man halt Russland auf dem Schlachtfeld stoppen muss, am besten auch ein bisschen zurückdrängen muss, damit Russland von diesen unrealistischen Forderungen abzieht. Wenn dieser Moment kommt, muss halt im Prinzip so eine Idee schon stehen, wie zum Beispiel ein Waffenstillstand aussehen könnte. Und gerade dafür, glaube ich, im Hintergrund sind so Gipfel wie jetzt in der Schweiz ziemlich wichtig, weil man da im Hintergrund mit Ländern, mit den Staaten, die ich erwähnt habe, Türkei, Katar, Saudi-Arabien, darüber sprechen kann, ja, wer zum Beispiel diesen Waffenstillstand kontrollieren würde. Ob das jetzt passiert ist, in welcher Form das jetzt im Hintergrund passiert ist, werden wir eventuell gar nicht erfahren vorerst, aber sowas muss natürlich schon vorbereitet werden. Allerdings muss ich hier auch trotzdem noch einmal betonen, dass Friedensgipfel, das klingt immer gut, aber dass diese Friedensgipfel jetzt keinen wirklichen Einfluss auf die konkreten Kampfhandlungen, sage ich mal so, in den nächsten 6, 7, 8, 9 Monaten haben wird, das war im Voraus klar und das bleibt auch nach dem Gipfel ganz eindeutig so.
Du hast darauf hingewiesen, wie sehr die westlichen Staaten auf der Konferenz in der Schweiz die Ukraine unterstützen. Jetzt könnten ja die westlichen Staaten in den nächsten Monaten durchaus Wackelkandidaten werden, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Wir haben die Präsidentschaftswahl in den USA im November mit einem republikanischen Kandidaten Trump, der der Ukraine möglicherweise die Hilfe abdreht. Wir haben hier in Deutschland und auch bei der Europawahl gesehen und es ist deutlich geworden, dass Parteien Stimmung machen gegen die Ukraine und dass sie damit punkten können, wie am rechten extremen Rand die AfD und am linken Rand der BSW und die Linken. Wie sehr beunruhigt dich das?
Es ist ganz, ganz wichtig, hier nicht in eine Panik zu verfallen. Also wir müssen ganz ehrlich sein, das optimistische Szenario ist natürlich, dass die militärische Unterstützung, dass die massive militärische Unterstützung für die Ukraine nicht nur weitergeht, sondern auch stärker wird. Und da ist das Thema der Erhöhung der Munitionsproduktion, also vor allem der Artilleriemunition, ganz, ganz wichtig. Und da wird auch viel unternommen und da geht man schon, also wenn man davon redet, dass man versucht, Russlands Vorstöße im nächsten Jahr zumindest zu stoppen und im besten Fall Russland an einigen Frontabschnitten zurückzuschlagen. Da setzt man natürlich in diese Erhöhung der Munitionsproduktion im Westen sehr viel Hoffnung. Und nicht unberechtigt, aber zu sagen, dass es gar keine politischen Risiken gibt, das wäre natürlich auch nicht richtig. Ganz klar ist vor allem die US-Wahl eine Herausforderung, vor allem einfach auch deswegen, weil selbst wenn wir wissen, dass Donald Trump zum neuen US-Präsidenten gewählt wurde, wissen wir dann überhaupt nicht, wie seine Politik wirklich aussehen wird. Und alleine diese Unberechenbarkeit ist ein Riskfaktor. Aber dennoch, glaube ich, ist es hier wichtig, und da sage ich jetzt nochmal, nicht in die Panik zu verfallen und wirklich sehr stark darauf zu schauen, dass es schon wirklich sehr, sehr stark ist, obwohl unzureichend, der Westen gerade in den letzten Wochen der Ukraine den Rücken gestärkt hat. Und ich glaube, einfach die Strategie zu wechseln, das wird auch dem neuen US-Präsidenten, sollte es Trump werden, nicht gelingen. Einfach weil, also wenn man wirklich sich mit der Sache beschäftigt, ist es halt alternativlos, dass sich die Ukraine verteidigen muss. Und dass Russland jetzt nicht ohne militärische Hilfe für die Ukraine gestoppt werden kann. Und ich glaube, wenn man wirklich darüber nachdenkt, wenn man wirklich in der Verantwortung steht, sieht man das alles relativ eindeutig.
Wir bei Streitkräfte und Strategien haben in den vergangenen 7 Monaten vor allem genau auf die Unterstützung für die Ukraine aus den USA geschaut und auch darauf, was jetzt das Ausbleiben der US-Militärhilfe für dein Land bedeutet hat. Und hier bei uns ist der Eindruck, dass die russischen Streitkräfte die Zeit genutzt haben und eure Energieinfrastruktur richtig zusammengeschossen haben. Wie groß ist der Schaden?
Also der Schaden für die Energieinfrastruktur ist schon groß. Also wir haben jetzt mit der zweiten Welle der Angriffe auf die Energieanlagen zu tun in diesem Krieg. Also die erste verlief zwischen Oktober 2022 und März 2023. Und jetzt Ende März haben die Russen, wie gesagt, mit einer neuen Welle der Angriffe angefangen. Also diese Welle ist anders als die erste. Also bei der ersten Welle haben die Russen es versucht, die Transformatoren der Umspannwerke vor allem anzugreifen und zu vernichten, damit der Strom beim Endkunden nicht ankommt. Und Transformatoren sind halt Sachen, die lange gebaut werden und wo es zum Beispiel auch in der EU einfach eine Riesenschlange steht, was die Bestellungen betrifft. Mit der Strategie hatten Russen einen ziemlich mäßigen Erfolg. Was sie aber jetzt machen, ist gezielt vor allem Kohle-Gaskraftwerke und Wasserkraftwerke zu zerstören. Und zwar mit ganz, ganz teuren Raketen, also mit den teuersten Raketen, die sie haben, also mit den ganzen Kinjals, Iskanders und wie sie alle heißen. Und die setzen gezielt sehr viele von diesen Raketen, wie gesagt, gegen die gleichen Objekte. Und es führt letztlich dazu, dass zum Beispiel die Wärmegeneration im Moment fast gar nicht mehr existiert. Und auch 2 Wasserkraftwerke wurden zumindest vorerst funktionsunfähig gemacht. Und es ist insgesamt zwar so, dass rund die Hälfte, vielleicht mehr als die Hälfte der ukrainischen Stromerzeugung aus der Atomenergie stammt, obwohl das AKW Saporischschja natürlich von Russland besetzt ist und an das ukrainische Stromsystem nicht angeschlossen ist. Aber jetzt im Sommer bedeutet es im Prinzip für die Menschen hier, dass, also wenn man Wartungsarbeiten bei den Reaktoren, bei den Blöcken von Atomkraftwerken durchführen muss, vor allem damit man irgendwie halbwegs ordentlich durch den Winter kommt, was sehr schwierig sein wird. Also wenn zum Beispiel ein Block rausgenommen wird, dann bedeutet das schon, dass die Stromausfälle für die Menschen schon jetzt bedeutend sind. In der ganz, ganz heißen Phase des Sommers mit der verstärkten Nutzung der Klimaanlagen wird es noch mehr von diesen Stromausfällen geben. Und wie gesagt, also der Winter wird ganz, ganz kompliziert sein. Ich weiß nicht, ob wirklich so dramatisch wie einige ukrainische Beamte und Experten das schildern, aber es ist zweifellos, dass die Ukraine die gesamte Generation halt bis zum Winter nicht wiederherstellen kann. Das ist ein zynisches Kalkül Russlands. Es ist in erster Linie das Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung, natürlich auch teilweise gegen die Militärproduktion, aber in erster Linie ist halt Erschöpfung der Bevölkerung auf diesem ganz, ganz langen Kriegsweg. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Strategie wirklich ausgeht, aber es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen der Stimmung bei den Menschen damals Ende 2022, Anfang 2023 nach den militärischen Siegen, die die Ukraine gefeiert hat, mit der Befreiung des Bezirks Kharkiv, mit der Befreiung der Stadt Cherson und der aktuellen Lage, wo Russland im Prinzip seit Oktober ununterbrochen die Initiative hat, wo das übrigens wirklich auch sehr stark damit zusammenhängt, dass der Munitionsmangel bei den Ukrainern jetzt im Winter noch größer als sonst war, wegen der allgemeinen US-Krise, die du ja angesprochen hast. Und das bedeutete letztlich, dass die Ukraine halt die Russen, wenn ich das so direkt formulieren kann, dass die Ukrainer die Russen einfach nicht ausreichend ausschöpfen konnten. Und deswegen stellst du natürlich die absolut richtige Frage, welche Folgen die diese Pause bei den US-Hilfen hatte, denn ja, dass die Russen wirklich seit Oktober unterbrochen angreifen, höchstens mit kleinen Pausen, das hat unmittelbar damit zu tun, dass die Ukrainer halt zu wenig Munition hatten.
Und was heißt das jetzt mit dem Strom für dein tägliches Leben? Also hast du den ganzen Tag über in Kiew Strom oder eher nicht? Stehen überall Generatoren rum?
Also genau so ist es. Also anders als zu Beginn der allerersten Welle ist so gut wie jedes kleines Kaffeehaus mit einem Generator ausgestattet. Ja, ich versuche mich in der Stadt so zu bewegen, damit ich dort bin, wo Strom ist, was auch für meine Arbeit wichtig ist. Die Abschaltungspläne sehen im Moment so aus, dass man 4 Stunden lang keinen Strom hat, 3 Stunden lang vielleicht Strom hat, vielleicht auch nicht, und 2 Stunden lang garantiert Strom hat. Aber das ist halt ein Plan. Also wenn es geht, haben alle Haushalte irgendwie Strom. Aber wenn das System überlastet wird, wenn es zu wenig Strom erzeugt wird, um alle zu versorgen, gilt halt dieser Stromausfallsplan. Und manchmal gibt es außerplanmäßige Ausfälle. Und das ist jetzt in den letzten 3, 4, 5 Wochen im sehr chaotischen Bereich. Und das ist schon privat gesehen extrem anstrengend, gerade wenn man Strom wirklich für die Arbeit braucht. Aber ja, ich habe mich an die Situation irgendwie mental angepasst. Einerseits und andererseits muss man trotzdem nochmal sagen, es ist immer noch Sommer. Und im Winter 2022 hatten wir hier gerade in meinem Stadtteil von Kiew einmal zum Beispiel 3 Tage lang kein Strom, keine Heizung, kein Wasser. Und das war schon bei Minusgraden noch eine Stufe unangenehmer.
Ich möchte mit dir zum Schluss noch über eine Debatte hier in Deutschland sprechen. Und zwar geht es um die Frage, ob die zu uns geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer zu viel staatliche Unterstützung bekommen. Und zwar so viel, dass sie weniger arbeiten als zum Beispiel in anderen Ländern wie in den Niederlanden. Hier in Deutschland bekommen ja Flüchtlinge aus der Ukraine reguläres Bürgergeld. Sprecht ihr über die Debatte in der Ukraine? Kommt das bei euch an?
Also diese konkrete Debatte ist jetzt noch nicht ganz angekommen. Aber natürlich ist das Thema der Ukraine im Ausland, auch der Ukraine in Deutschland, etwas, was die Menschen bewegt. Also die Entscheidung zum Beispiel des Außenministeriums, konsularische Dienste für Männer im pflichtigen Alter im Ausland ohne Wehrdokumente vorerst einzustellen.
Das würde heißen, sie bekommen keine Reisepässe mehr zum Beispiel, ne?
Genau. Also ich bin kein großer Fan von solchen Entscheidungen, einfach deswegen, weil es wird jetzt die Menschen nicht dazu bewegen, in die Ukraine zurückzukehren. Und wenn eine Entscheidung praktisch nichts bringt, nur mehr Chaos befördert, würde ich persönlich auf eine solche Entscheidung verzichten. Aber man muss hier auch sagen, das war ganz klar die Antwort auf die Nachfrage, die in der Bevölkerung, die hier geblieben ist, existiert. Es wäre falsch zu sagen, dass diese Entscheidung zum Beispiel keinen Beifall bekommen hat.
Du meinst, dass in der Ukraine es durchaus Beifall bekommen hat, dass junge Ukrainer oder Ukrainer im wehrpflichtigen Ausland keinen Reisepass mehr beantragen dürfen?
Genau, genau. Also es ist natürlich für die Menschen hier, die jetzt seit mehr als 2 Jahren nicht ausreisen dürfen, das war schon eine Entscheidung, die auf sie sehr stark eingerichtet war. Und ja, deswegen ist es natürlich eine sehr, sehr komplizierte Situation, in der sich die allgemeine Gesellschaft befindet, weil ganz klar entsteht da eine größere Lücke zwischen den Menschen, die auf welche Art und Weise auch immer im Ausland gelandet sind, und den Menschen, die hier geblieben sind. Und das wird natürlich ein Riss sein, der durch die Gesellschaft gehen wird, einer von vielen Rissen für die Ukraine in der Zukunft halt eine Herausforderung darstellen werden. Und deswegen, wie gesagt, also um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, also die Bürgergelddebatte an sich ist jetzt zwar per se an sich, wie gesagt, zwar nicht angekommen, aber es ist natürlich eher eine Debatte, die ziemlich viele Menschen hier begrüßen würden. Und gerade wenn wenn einige deutsche Politiker darüber sprechen, dass man darüber nachdenken sollte, ja, explizit wehrpflichtigen Ukrainern etwas zu kürzen oder die gar nach Hause zu schicken. Das ist etwas, was hier dann auch in Medien zitiert wird. Und es gibt durchaus Leute, die das gut finden.
Dennis, hab ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung. Und ich bin auch froh, dass der Strom gehalten hat, sodass wir miteinander sprechen konnten.
Ich bin ebenfalls froh und nochmal vielen Dank für die Einladung.
Das war's fast schon für diesen Podcast, Anna. Ein kleiner Punkt noch in eigener Sache vielleicht. Wenn ihr euch am Freitag im Podcast auch über einen erstummten Kanzler Scholz gewundert habt bei uns, dann lag das, Spötter könnten sagen, ausnahmsweise nicht an ihm. Es lag tatsächlich an einer technischen Panne. Wir haben da Mist gemacht. Uns ist da ein kleiner Fehler beim Überspielen passiert. Den haben wir gemerkt. Inzwischen darf Scholz auch bei uns natürlich wieder reden. Das tut er auch in dem Podcast in der neuen Fassung. Also bitteschön, das war jetzt auch keine Anspielung auf die auch von Hörern in Mails scherzhaft angesprochene Verschwiegenheit des Kanzlers. Manchmal passiert einfach ein simpler technischer Fehler. Keine Absicht. Bitten um Entschuldigung, lieber Herr Kanzler, kommt höchstwahrscheinlich so schnell nicht wieder vor. Und das war es dann wirklich für diesen Podcast an diesem Dienstag. Wir freuen uns auf Kritik, natürlich auch auf Lob oder auch Anregungen. Das Ganze bitte immer per E-Mail an streitkräfte@ndr.de. Damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und noch ein Tipp. Seit vergangenem Oktober herrscht Krieg im Nahen Osten. Der Podcast Lost in Nahost ordnet für euch die Hintergründe ein. In 7 neuen Folgen ergründet Host Ann-Kathrin Wetter, wie es zu der Gewalteskalation kommen konnte und erzählt am Beispiel von Schicksalen aus Israel, aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland, wie es den Menschen in der Region seit dem 7. Oktober geht und wie sie und ihre Familien seit Jahrzehnten durch den Konflikt geprägt worden sind. Lost in Nahost. Diese Story findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört.